der heißt Charlie. Und Charlie muss meistens überall mit hin. Also wenn sie Charlie mal abgibt, ist es schon eine besondere Situation. Und ganz wichtig ist Charlie natürlich auch zum Einschlafen. Ohne Charlie ist Einschlafen eigentlich nicht möglich. Natürlich gerät Charlie aber schon auch mal aus dem Blick beim Spielen, beim Toben, gerät er mal aus den Augen. Und so kommt es eines Abends, wie es kommen muss. Meine Schwester will meine Nichte ins Bett bringen. Und es fängt an wie jeden Abend. Zähne putzen, Schlafanzug an. Dann kommt die Frage, Mama, wo ist eigentlich Charlie? Und von einem Moment auf den anderen kommt Schlafen nicht mehr in Frage. Charlie ist nicht da. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt, um Charlie zu suchen. Es wird überlegt, wo waren wir denn? Wo könnte Charlie sein? Aber Charlie war nirgendwo zu finden. Charlie war verloren. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch früher oder später macht. Etwas verlieren. Und diese Erfahrung gab es auch schon vor 2000 Jahren. Und Jesus erzählt eines Tages ein Gleichnis, in welchem er genau diese Erfahrung beschreibt, um sowas Tiefes über uns Menschen und über Gott zu zeigen. Denn genau das sind Gleichnisse. Gleichnisse sind Alltagsgeschichten mitten ins Leben der Menschen hinein. Erfahrungen, die sie kennen und die Jesus aufgreift. Und wir lesen diese Geschichte in Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Und ich möchte es einmal vorlesen. Genau, da steht, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf verloren. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Diese Gleichnisse haben drei wichtige Akteure, die ich mir gerne näher betrachten will. Da gibt es zum einen das Schaf und den Groschen, das Verlorene. Da gibt es den Hirten und die Frau, die nach diesem Verlorenen suchen, der Suchende. Und als letztes gibt es die Freunde und Freundinnen, die Nachbarn und Nachbarinnen, die zusammenkommen, um sich gemeinsam zu freuen, die feiernde Gemeinschaft. Als erstes das Verlorene, eine hoffnungslose Situation. Lost war das Jugendwort des Jahres 2020. Übersetzt verloren ist meint jemand, der ahnungslos, unsicher oder unentschlossen ist. Ist schon mal ein erster Anhaltspunkt, was es bedeutet, verloren zu sein. Und es zeigt darüber hinaus einfach, dass Verlorensein auch in unserer Gesellschaft ein großes Thema ist. Ich glaube aber, Jesus meint hier noch viel mehr als irgendwie nur eine leichte Unsicherheit, Unentschlossenheit, wenn er von Verlorenheit spricht. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich einsam und allein fühlen, die keine Orientierung, keinen Sinn im Leben finden. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, auch verloren zu sein. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Vielleicht warst du als Kind mal im Spieleparadies und plötzlich fällt dir auf, deine Eltern sind gar nicht da, wo sind deine Eltern? Vielleicht hast du dir mal vorgenommen, ohne dein Handy im Wald spazieren zu gehen und plötzlich bist du umringt von Bäumen und findest den Weg nicht mehr. Das ist mir tatsächlich schon zweimal passiert, seitdem ich in Marburg wohne. Das sind erst 2 Jahre, also das kann vorkommen. Aber vielleicht hast du auch deinen Job verloren und plötzlich stehst du da und weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Oder du bist umgezogen in eine neue Stadt, kennst irgendwie niemanden mehr und fühlst dich allein, fühlst dich verloren. Und in diesem Gleichnis spricht Jesus davon, dass ein Hirte und eine Frau etwas verlieren. Ein Schaf, ein Silbergroschen, eine Situation, die Jesu Zuhörer kennen, nachvollziehen können, direkt aus dem Alltag der Leute. Er spricht Männer und Frauen, Stadt- und Landbevölkerung an, Reiche und Arme. Alle kennen solche Situationen. Es ist etwas, was jedem passiert. Man verliert etwas oder auch man ist verloren. Das Wort Apolymi, das im Griechischen hier steht, das Jesus hier für das Verlieren nutzt, ist zunächst einmal das tatsächliche physische Verlieren. Es wird an anderen Stellen aber auch für viel tiefere theologische Wirklichkeiten gebraucht. So heißt es zum Beispiel in Lukas 9, Vers 24, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Also da steht dasselbe Wort. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Oder in Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es geht hier also um viel mehr als um das Verlieren von irgendeinem Gegenstand, von einem Schaf. Es geht um uns als Person, um unser Leben. Wir sind verloren, orientierungslos und unsere Situation ist hoffnungslos. Wie kommt es dazu? Warum scheint das so ein Grundgefühl von Menschlichkeit zu sein? Ich glaube, es gibt dafür nicht die eine einfache, allgemeingültige Antwort, die das alles erklären kann und nicht die eine einfache Lösung für dieses Problem. Denn auch die Bibel spricht die unterschiedlichsten Sachen an, die dazu führen, dass unser Leben auf Abwege geraten kann. Manchmal sind es einfach die Umstände, in die wir hineingeboren sind oder die uns ereilen, gerade in unserer immer komplexer werdenden Welt, die dazu führen, dass wir überfordert sind, dass wir nicht mehr klarkommen mit unserem Leben, dass wir nicht mehr wissen, wo vorne und wo hinten ist, wenn einfach alles irgendwie zu viel wird. Manchmal ist es aber auch unsere eigene Sünde, unsere eigenen Fehler, unser Egoismus, unsere Eitelkeit, unser Neid, unsere Schwächen, die uns Dinge tun lassen, die Beziehungen zerstören, die uns selbst von unseren Mitmenschen trennen, von dieser Welt und auch von uns selbst und ultimativ, die uns auch von Gott trennen. Das Verlorensein ist eine Realität. Es ist der Grundzustand der Menschen, der Grundzustand von uns und es ist eigentlich eine hoffnungslose Situation. Wir sind alle lost. Zweitens, der Suchende, eine bedingungslose Liebe. Zurück zu unserem Gleichnis. Wie reagieren nun der Hirte und die Frau in ihren Situationen? Lohnt es sich, nach dem Verlorenen zu suchen und sollte man nicht vielleicht erstmal drüber nachdenken, das auch sich selbst zu überlassen? Aber wir gucken, wenn wir ins Gleichnis gucken, sehen wir, der Hirte und die Frau, die schreiben nicht erst eine Pro-Kontra-Liste und denken lange Zeit darüber nach, bevor sie sich auf die Suche machen. Nein, Jesus formuliert das Ganze hier auch als eine rhetorische Frage. Welcher Mensch würde sich nicht auf den Weg machen, wenn er sein Schaf verliert? Und welche Frau würde nicht nach diesem Silbergroschen suchen, wenn sie ihn verliert? Wer würde nicht so handeln? Wer würde sich nicht sofort auf die Suche machen? Die erwartete Antwort auf diese rhetorische Frage seiner Zuhörer ist niemand. Es ist total selbstverständlich und ohne Frage, dass sich die beiden auf die Suche machen. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Jeder würde so handeln. Ich habe etwas verloren, also suche ich danach. Das hat jeder und jede von uns auch schon erlebt. Ich verliere meinen Schlüssel, also suche ich danach. Ich verliere mein Handy, ich suche danach. Ich verliere den Weg im Wald, ich suche danach und versuche irgendwie wieder zurückzufinden. Natürlich sucht man nach dem, was man verloren hat. Da gibt es keine Abwägung, keine Bedingung, die daran geknüpft ist, dass man sich auf die Suche macht. Das Schaf und der Groschen haben für die beiden einen Wert. Auch wenn sie noch mehr haben, wollen sie es wieder vervollständigen. Sie wollen es zurückbekommen. Sie nehmen es nicht einfach hin und sagen sich, ja, schade, blöd gelaufen, habe ich halt ein Schaf weniger oder ist der Groschen eben weg. Nein, die Situation ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Es fehlt etwas. Und auch die Zahlen, die 100 Schafe und die 10 Silbergroschen, sind von Jesus nicht zufällig gewählt in dieser Situation. Es sind so eine Art runde Ganzzahl. Sie stehen für Vollständigkeit. 100%, könnten wir vielleicht sagen, oder 10 von 10. Und sobald eins davon wegfällt, hinterlässt es eine Lücke, ein Loch. Das, was vorher ganz war, ist jetzt unvollständig und muss wiederhergestellt werden. Und Gott sei Dank ist es bei Gott genauso wie in diesem Gleichnis. Denn wenn schon wir Menschen ohne nachzudenken das suchen, was verloren ist, wie viel mehr wird Gott so handeln? Er macht sich keine Gedanken, ob er uns helfen sollte. Er wägt nicht, ob es sich lohnt, für ihn uns zu suchen. Er macht keine Kosten-Nutzen-Analyse, bevor er eingreift. Er liebt uns bedingungslos, jeden Einzelnen. Und für ihn ist es genauso selbstverständlich wie für den Hirten und die Frau in dieser Situation, dass er sich auf die Suche macht, um uns zu finden. Und er gibt sich nicht mit 99% oder mit 9 von 10 zufrieden. Er sucht immer wieder und bis alles gefunden ist, was er verloren hat und was nicht mehr bei ihm ist, wie er es sich ausgedacht hat. Er hat uns als sein Ebenbild, sein Gegenüber geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Und dieser Zustand, in dem wir leben, in dem wir getrennt von ihm sind, ist für ihn kein Zustand, den er akzeptiert, den er einfach hinnimmt. Und noch eine kleine Nebenbemerkung. Was machen eigentlich das Schaf und der Groschen die ganze Zeit? Geben sie auch alles, um wieder zurückzufinden, wo sie hingehören? Tragen sie dazu bei, die Vollständigkeit wiederherzustellen? Nein. Sie tun absolut nichts. Zumindest erzählt Jesus nichts davon. Naja, bei dem Groschen ist das relativ verständlich. Was kann so ein Groschen schon tun? Aber auch das Schaf ist in dieser Geschichte vollkommen passiv. Der Hirte ist derjenige, der sucht, derjenige, der findet und derjenige, der das Schaf dann sogar auf die Schulter nimmt und es mit nach Hause trägt. Also der sich auch wirklich das was kosten lässt. Es ist ja auch anstrengend, dieses Schaf auf die Schultern zu nehmen. Ich war gerade vor 2 Wochen in den Alpen wandern mit meinem Rucksack. Das war schon schwer genug. Ich glaube, das Schaf ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwerer. Also da lässt es sich auch richtig was kosten. Und das Schaf hat hier nichts dazu beigetragen, gerettet zu werden. Denn wir Menschen können uns nicht selbst retten. Wir sind verloren, das haben wir schon festgestellt. Wir sind wie dieser Groschen, der irgendwie in einer dunklen Ecke liegt, wie ein Schaf, das allein in der Wüste gefangen ist. Und ohne Hilfe können wir nichts tun. Jesus sagt das einmal in Johannes 15, Vers 5, wo steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen diesen Hirten, der alles gibt, um uns zu retten. Und wir brauchen die Frau, die ihr ganzes Haus durchsucht, um uns zu finden. Wir brauchen Jesus, denn ohne ihn können wir nichts tun. Aber es gibt eine bedingungslose Liebe, die sich auf die Suche macht. Denn Gott ist der Suchende. Aber Gott ist dabei kein Leiter, der alles alleine macht. Das perfekte Multitool-Teil, danke für dieses Wort, das ich heute lernen durfte. Er ist es vielleicht, er könnte es machen, aber er hat sich entschieden, auch wenn er das perfekte Multitool-Teil ist, es nicht alles alleine zu machen. Er hat sich entschieden, uns Menschen einzubeziehen in seinen Plan, in seine Heilsgeschichte. Und er will unsere Fehlerhaftigkeit oder er will uns Menschen trotz unserer Fehlerhaftigkeit nutzen und gebrauchen. Und er lädt uns auch ein, uns mit ihm auf die Suche nach anderen Menschen zu machen. Jesus hat das auch auf eine besondere Art und Weise gezeigt, indem er auf diese Erde gekommen ist und nicht als großer Herrscher gekommen ist, der diese Welt und die Menschen wieder auf die richtige Spur bringt und uns dazu zwingt, irgendwie ihm zu folgen. Nein, er hat sich Menschen gesucht, einzelne Menschen gesucht, die mit ihm unterwegs waren, die ihn begleitet haben, die von ihm gelernt haben. Menschen, die aber alle bei Weitem nicht perfekt waren. Ihr kennt die Geschichten mit Sicherheit von den Jüngern, die auch immer wieder sich daneben benommen haben. Und Jesus hat sie genommen und ihnen gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir sind also eingeladen, uns mit Gott zusammen auf die Suche nach anderen verlorenen Menschen zu machen. Und dabei bleibt Gott trotzdem derjenige, der alles bewirkt. Und er ist derjenige, der durch uns wirken will, der der eigentlich Suchende ist. Aber wir dürfen uns da nutzen lassen. Ein letztes, die feiernde Gemeinschaft, eine grenzenlose Freude. Die Gleichnisse enden nicht mit dem Finden. Es ist eben nicht verloren gefunden. Ende ist ja eigentlich alles gut. Jetzt das Schaf ist wieder da, die Münze ist wieder gefunden. Ist eigentlich ein Happy End. Wir könnten ja einfach aufhören mit der Geschichte. Aber es gibt da noch einen entscheidenden letzten Schritt. Das Finden führt bei dem Hirten und auch bei der Frau zu so einer großen Freude. Und man merkt, das muss gefeiert werden. Die können das nicht für sich behalten. Die fließen so über von dieser Freude, dass sie das wiedergefunden haben, was sie verloren haben. Und sie laden Freunde und Freundinnen, Nachbarn und Nachbarinnen ein. Sie haben so viel Emotionen, so viel Freude in sich, dass sie es unbedingt teilen müssen. Jesus sagt, genauso ist die Freude im Himmel über einen Sünder, einen, der verloren war, wenn er Buße tut, wenn er umkehrt. Ein Einzelner, der umkehrt und sich Gott zuwendet, löst im Himmel eine riesige Party aus. Umkehr ist ein Grund zur Freude. Wenn das im Himmel so ist, dann sollten wir das doch auch auf der Erde feiern. Immer wenn jemand Gott begegnet, wenn sich in jemandes Leben etwas ändert, wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, wenn die Einheit wiederhergestellt wird zwischen Mensch und Gott, wenn Beziehungen versöhnt werden, denn Umkehr ist ein Grund zur Freude. Und wenn die Umkehr im Himmel und bei Gott so viel Freude auslöst, dann sollten wir doch versuchen, Menschen zur Umkehr zu ermutigen. Wie machen wir das aber? Heißt das, wir müssen jetzt ständig rausgehen und evangelisieren? Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, aber es ist auch nur eine Möglichkeit, diese Freude herbeizuführen. Und ich glaube auch, Umkehr braucht es nicht immer nur für Nichtgläubige. Jesus redet hier schließlich auch zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Und in Vers 7 sagt Jesus, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gibt es also Leute, die keine Buße brauchen? Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Ich glaube, Jesus meint vielmehr eine Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrte. Die Leute, die denken, dass sie gar keine Umkehr brauchen, weil sie ja schon irgendwie glauben. Und auch wenn wir schon lange mit Jesus leben, merken wir doch immer wieder, dass wir Jesus brauchen. Auch wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, machen wir trotzdem immer noch wieder Fehler. Unser Weg geht trotzdem manchmal in eine falsche Richtung. Und da braucht jeder von uns immer wieder Gottes Gnade. Und jeder muss immer wieder Buße tun, zurück zu Gott kommen und umkehren. Und dafür braucht es Räume, in denen Umkehr stattfinden kann. Es ist so wertvoll, damit nicht alleine zu bleiben, sondern diese feiernde Gemeinschaft zu haben. Es ist gut, eine Gemeinschaft zu haben, in der man Freude und Leid teilen kann. Bekanntlich ist geteiltes Leid halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. So lasst uns als Gemeinden Christi auch Raum dafür schaffen, Leben miteinander zu teilen, miteinander zu feiern, miteinander zu weinen, miteinander zu lachen und miteinander unseren Glauben zu leben, Gott zu entdecken und als eine vollständige Einheit aufzutreten. Dabei ist es nicht die höchste Priorität, dass wir in allem immer einer Meinung sind und auch nicht mal ein gemeinsames Ringen oder unterschiedliche Positionen nebeneinander geben darf. Diese Gemeinschaft, in der wir immer wieder realisieren, wie verloren wir eigentlich sind und in der wir uns immer wieder von Gott neu finden lassen dürfen und in der wir Buße tun dürfen, in der wir umkehren dürfen, diese Gemeinschaft führt zu einer grenzenlosen Freude. Und diese grenzenlose Freude ist die Grundlage für ein sinnerfülltes Leben, für eine Orientierung, die über alles hinausgeht. Und diese Freude ist ansteckend und breitet sich aus. Das ist es, was Jesus hier bei den Pharisäern und Schriftgelehrten kritisiert, dass sie diese Freude am Glauben verloren haben und dass sie ihren Glauben für sich behalten wollen. Wenn Jesus sich mit ausgegrenzten und nicht beachteten Menschen abgibt, die irgendwie als Sünder angesehen werden, ist das für sie so unverständlich und so fremd, dass sie das Positive daran gar nicht sehen können, dass sie sich nicht freuen können. Lass uns also eine Freude am Glauben wiederentdecken und diese Freude nicht für uns behalten und verstecken, sondern offen sein für andere Menschen, denn so erreichen wir auch immer neue Menschen. Übrigens war die Geschichte meiner Nichte noch nicht ganz zu Ende. Irgendwann fiel ihnen ein, dass Charlie den ganzen Tag dabei war und dass sie auch mit dem Auto unterwegs waren. So schauen sie aus Verzweiflung, nachdem alles andere schon durchsucht war, auch noch im Auto. Und da sitzt Charlie, wartend, dass jemand ihn holt und aus dem Auto rettet. Und nach der langen Suche sind sie wieder vereint. Eine riesige Freude und Erleichterung brechen aus. Und meine Nichte rennt durchs ganze Haus, erzählt jedem, dass sie Charlie wiedergefunden hat, denn sie muss diese Freude teilen und sie können in Ruhe schlafen gehen, denn Charlie ist wieder da. Jesus reagiert in dieser Situation auf die verärgerten Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen, wie kann dieser Jesus sich nur mit diesen Menschen abgeben, mit ihnen Tischgemeinschaft haben? Und die Antwort Jesu lautet, es ist egal, wo wir herkommen, es ist egal, wer wir sind. Wir sind alle verloren, wir sind in einer hoffnungslosen Situation. Aber Gott sucht uns mit seiner bedingungslosen Liebe und das ist ein Grund zur grenzenlosen Freude. Und lasst uns das gemeinsam feiern, denn Umkehr ist ein Grund zur Freude. Amen.